Literaturradio Hörbahn. Abseits vom Mainstream.
Herzlich willkommen bei der 23. Ausgabe der Glockenbachfälle. Wünschen wir uns nicht alle manchmal einen Ort, an dem wir dem Alltag entfliehen können, an dem wir die Seele baumeln lassen, unseren Gedanken nachhängen und zu uns selbst finden können. Heute entführen wir euch an einen solchen Ort. Um genau zu sein, ist es ein kleines Haus am Sonnenhang eines Weinbergs. Es ist ein Kleinod im Piemont, das unserem heutigen Gast für mehrere Jahre als Rückzugsort gedient hat. Der Schriftsteller Alex Capu hat hier seine Zeit verbracht, alleine mit seiner Familie und Freunden und geschrieben. Einige seiner Werke sind hier entstanden, Geschichten, die vom Leben schreiben. In seinem kürzlich erschienenen Roman dürfen wir ihn genau an diesen Ort begleiten, in das kleine Haus am Sonnenhang. Die heutige Runde in der Glockenbach-Buchhandlung, zumindest in Gedanken. Pamela Scholz, leidenschaftliche Buchhändlerin und Inhaberin der Glockenbach-Buchhandlung.
Hallo.
Meine Wenigkeit, Steffi Sack, ich blogge auf Nur Lesen ist schöner. Sowie unser heutiger Gast, Alex Capu, Autor mehrerer Romane, Kurzgeschichten und Reportagen. Willkommen.
Danke, hallo.
Pam, magst du uns kurz erzählen, was unsere ZuhörerInnen heute erwartet?
Sehr gerne. Wir holen uns heute ein wenig deutsche Vita in das triste deutsche Wetter, sanft serviert mit einem Schweizer Akzent, und dürfen einen Einblick in das Leben und Wirken eines Autoren erhaschen, der es wie kein anderer schafft, die Geschichten in seinen Büchern im Kopf der Lesenden lebendig werden zu lassen. Der genauso geerdet und ohne viel hochtrabenden Firlefanz schreibt, wie er als Person auftritt und genau deswegen mächtig Eindruck hinterlässt. Gemeinsam wollen wir in sein neues Buch eintauchen und zusammen dem kleinen Haus am Sonnenhang einen Besuch abstatten.
Alex, Sie sind in... Entschuldigung, wir hatten uns auf Du geeinigt und jetzt bin ich so auf Sie geswitcht. Das ist ja unfassbar. Du bist in der Normandie geboren, lebst aber bereits seit über 50 Jahren im schweizerischen Olten, einer Kleinstadt zwischen Zürich und Basel. Du schreibst nicht nur Romane, Kurzgeschichten und Reportagen, sondern stehst auch manchmal hinter dem Tresen, denn du bist Besitzer einer kleinen Bar in Olten, der Galicia Bar. Du hast bereits zahlreiche Werke veröffentlicht. Wenn ich richtig gezählt habe, müssten es bereits 25 sein. Um nur ein paar davon zu nennen, 2011 erschien Leon und Luise, 2015 Reisen im Licht der Sterne, 2016 Das Leben ist gut oder auch Königskinder, 2018. Zuletzt im Januar diesen Jahres ist eben jetzt Das kleine Haus am Sonnenhang bei Hansa erschienen, auf das wir später noch näher eingehen werden. Für dein literarisches Schaffen wurdest du bereits mehrfach ausgezeichnet, unter anderem mit dem Solothurner Kunstpreis 2020 oder dem Kulturpreis der Stadt Olten ein Jahr später. Neben deiner eigenen schriftstellerischen Arbeit hast du vier Romane von John Fante und dem amerikanischen Kultroman Confederacy of Dunces. Ich hoffe, das spricht
nicht. Die verschwörenden Idioten, der ist toll.
Von John Kennedy Doyle ins Deutsche auf jeden Fall übersetzt. Ja. Ich muss tatsächlich gestehen, mir sagt der Roman gar nichts.
Soll ich mir das dazu sagen?
Ja, gerne.
Das wäre einer meiner Buchtipps. Aber das ist eines meiner Lieblingsbücher. Also das ist so groß und lustig und vielfältig. Eine ganz tragische Geschichte. Der Roman ist zu Beginn der 60er Jahre geschrieben worden von einem jungen, unbekannten Autor in New Orleans. Der war jung, unbekannt, unglücklich, homosexuell und wollte sich befreien aus dieser engen Umklammerung seiner Mama, mit der er noch zusammengelebt hat, und er hatte einen Plan. Ich schreibe einen Roman, werde damit weltberühmt und reich, und dann kaufe ich das Haus meiner Mama, in dem sie zur Miete lebt, und dann kann ich abhauen nach New York und mein Leben leben. Und deswegen hat er diesen köstlichen satirischen Roman über das New Orleans der 60er Jahre geschrieben, in dem alle ihr Fett wegbekommen, die weiße angelsächsische Oberschicht, aber auch die Franzosen und die Schwarzen und die Juden und die Afrikaner, alle bekommen ihr Fett weg. Es ist so lustig. Aber es war zu lustig für die 60er Jahre. Der hat keinen Verleger gefunden. Alle sahen, oh, das ist irgendwie toll, aber es ist uns zu gefährlich. Und dann hat sich der arme junge Mann das Leben genommen, weil sein Plan nicht aufging, mit dem Auto und mit den Abgasen hineingeführt. Und die Mama hat dann nach der Beerdigung das Romanmanuskript gefunden in seiner Schublade und hat ihrerseits einen Verlag gesucht und einen gefunden. Und sie ist dann reich geworden mit dem Buch. Tatsächlich, so ist er. Und er hat den Pulitzerpreis bekommen, postum, für den Roman. Und der ist immer noch so toll. Und ich habe ihn übrigens ins Deutsche übersetzt. Haben mir Mühe gegeben damit. Es gibt ihn
das ist ja großartig.
Wie kamst du denn dazu? Ganz ordentlich übersetzt.
Ja, wie kamst du denn zu der ehrenvollen Aufgabe, das übersetzen zu dürfen?
Da bin ich angefragt worden vom Verlag Klett Cotta. Ich habe zuvor schon einiges übersetzt, eben John Fante aus dem Amerikanischen, den Italo-West-Coast-Kalifornischen Autor, der einer meiner Lieblinge aus meiner Jugendzeit war. Und ich weiß gar nicht, wie die drauf gekommen sind. Ich habe das Übersetzen ja nicht gelernt. Das kann man lernen an der Uni oder so. Und die haben mich gefragt und ich habe gesagt, ah, das ist meiner Helden, einer meiner Helden, das mache ich gern. Und seither habe ich, glaube ich, 7 Romane von Fante übersetzt. Arturo Bandini ist sein Held. Sehr lustig. Und die Klett Cotta-Leute haben das wohl gesehen. Und dann habe ich die Verschwörung der Idioten auch übersetzt. Und seither noch ein bisschen einiges. Eigentlich immer Amerikaner ins Deutsche.
Ja,
es macht mir Spaß, zwischen den Büchern, die ich selber schreibe, etwas zu übersetzen. Wenn mir nichts zu schreiben einfällt, dann tippe ich doch immerhin etwas. Und man lernt wirklich was, weil man sich noch viel mehr, als wenn man selber schreiben muss, bei jedem Wort überlegen muss, ob es denn wirklich das Richtige sei. Das ist schon eine interessante Übung.
Und sicherlich auch inspirierend, oder? Es kann an der einen oder anderen Stelle auch sicherlich zu neuer Energie, zu neuen Ideen führen.
Ja, man lernt eine Menge, weil man sich auch wirklich in den Dienst einer anderen Sache stellen muss, oder? Ich muss da wirklich, es ist eine Übung in Demut auch. Ich lerne, mich tief in eine andere Gedankenwelt einzufühlen, viel mehr, als wenn ich einfach nur Leser bin, viel intensiver.
Ja, wunderbar. Dann hast du ja tatsächlich schon eine tolle Buchempfehlung oder ein tolles Buch uns an die Hand gegeben. Du darfst gerne noch 2 weitere Bücher empfehlen, bevor wir allerdings so gesehen das Zepter der Glockenbach-Buchhandlung an dich übergeben und du den Buchhändler spielen darfst, würden wir dich mit einigen Shortcuts konfrontieren. Oh. Das ist immer ein Entweder oder ein Oder. Es sei denn, es sind beide Dinge, du tendierst zu beiden Dingen, dann natürlich gerne auch beide. Also ich würde einfach mal anfangen.
Ja.
Frankreich oder die Schweiz?
Frankreich.
Ach was, das hätte ich jetzt nicht gedacht.
Man isst besser und trinkt besser, allein schon deswegen.
Ach was, ja wie
und
schön.
Und in der Schweiz gibt es keinen Ozean.
Das stimmt, ja.
Das stimmt, oder?
Ja, ja. Das stimmt.
Hermes Baby oder Laptop?
Laptop. Hermes Baby ist Nostalgie, aber das Laptop ist das überlegene Instrument, eindeutig.
Pizza Fiorentina oder Spaghetti al Aglio Olio e Peperoncino?
Ah, das von der Tagesform abhängig. Jetzt gerade wäre mir lieber eine Pizza Fiorentina.
Fahrrad oder Renault 4?
Oh, da möchte ich mich nicht. Ich will beides.
Ich will beides. Dann aber unbedingt einen gelben Renault 4, oder?
Ja, ich habe schon ein gelbes Fahrrad.
Ach, na ja, dann.
Passt der hervorragend zusammen.
Ja, ich habe ein Postfahrrad, Jahrgang 63 von der Schweizer Post.
Cool.
In meinem Alltag. Das hat vorne eine Ladefläche, da kann ich alles drauflegen. Ein einzelner Briefumschlag, den weht's nicht weg. Aber auch einen Kasten Bier, der bleibt da auch ohne Befestigung drauf stehen. Das ist super.
Das ist cool.
Das ist großartig, ja. Das ist auch Nostalgie pur. Das ist ja schön.
Und nachhaltig. Ich meine, die graue Energie ist längst amortisiert in diesem Gerät, gell?
Das ist es.
Nach 60 Jahren.
Und eine letzte Frage, mit oder ohne Handy?
Ohne, ich habe keins, seit 20 Jahren nicht mehr. Das ist großartig. Ich empfehle das jedem. Das ist ein wunderbares Gefühl der Freiheit.
Nun ist es ja immer das Privileg unseres Gastes, zu Beginn unserer Welle wirklich in die Rolle vom Buchhändler oder von der Buchhändlerin zu schlüpfen. Jetzt hast du uns schon ein Buch schmackhaft gemacht. Du darfst uns gerne noch zwei weitere Bücher empfehlen, von denen du der Meinung bist, dass man sie sich unbedingt einverleiben sollte, nicht entgehen lassen darf. Welche beiden wären das noch?
Das ist natürlich eine große Entscheidung. Ich meine, gestern wären das ganz andere Bücher gewesen und morgen auch wieder. Aber heute würde ich zum Beispiel sagen, Jenny Erpenbeck, Alle Tage Abend, ein großartiges Buch, finde ich. Sie erzählt da 5 potenzielle Geschichten von ein und derselben Person. In der einen Geschichte stirbt das Mädchen, ich glaube schon als Säugling, wenn ich mich nicht richtig erinnere. Dann wird die Geschichte alternativ erzählt, wo sie 90 Jahre alt wird und in der DDR Schriftstellerin wird. Es werden immer so Lebensgeschichten durch Deutschland des 20. Jahrhunderts erzählt. Und so kommt eine Geschichte nach der anderen im Konjunktiv. Was wäre, wenn sie da eben nicht gestorben wäre, wenn sie einen anderen Weg genommen hätte? Es ist sehr elegant geschrieben, die Konstruktion ist kühn und funktioniert und man lernt eine Menge. Ich liebe das Buch.
Hört sich sehr spannend an, ja.
Aller Tage Abend von Jenny Erdbeck. Erschienen bei S. Fischer, glaube ich. Weiß ich jetzt nicht.
Und hast du noch ein drittes Buch für uns?
Natürlich. Zurzeit lese ich gerade, Jenny Erdenbeck habe ich schon lange gelesen. Jetzt lese ich gerade eine Art Biografie von Hannah Arendt, geschrieben von Lindsay Stonebridge, mit dem Titel »Wir sind frei, die Welt zu verändern«. Untertitel »Hannah Arendts Lektionen« in Liebe und Ungehorsam. Oh. Ich habe eigentlich das Buch gekauft wegen des Untertitels.
Das ist ein super.
Hannah Arendts Lektionen in Liebe und Ungehorsam. Erschienen bei C.H. Beck in einem ganz knallbunt gelben Cover, das einem auffordert zuzugreifen. Ich mag das. Sehr schön geschrieben auch. Von einer Professorin der University of Birmingham, aber sehr schön ins Deutsche übertragen bei C.H. Beck.
Das sind grandios. Der Untertitel, toll. Bitte? Und? Toll, toll. Also hervorragend, die Bücher wurden alle verkauft. Ich stelle sie gerne ein. Stell dich
jetzt
gerne
sind
ein.
Ja schon drei, gell?
Ja. Und habe ich daraus gehört, dass du auch so ein kleiner Coverkäufer bist? Oder ist das Untertitel, schmackhafter Untertitel und Cover?
Ja, also ja, Cover sind schon wichtig, natürlich. Ein Cover, das mir nicht gefällt, ist ein Killer. Der Geruch auch. Es gibt ja unangenehme Gerüche in Büchern. Kann ich nicht kaufen, weil ich stecke ja da in meine Nase rein.
Allzu deutlich nach Kleber riechen, das ist, mag ich auch nicht.
Ja, andererseits gibt es Fotobände, die sehr gut riechen. Ich weiß nicht, was die chemisch machen. Ja, oder es ist wohl individuell verschieden, die olfaktorischen Vorlieben. Aber mir ist das wichtig, ja. Ich ehrlich gesagt, ich rieche auch diskret. Ich schnuppere an Büchern in der Buchhandlung, wenn ich sie kaufe. Achtet mal darauf, ob das eure Kunden auch machen.
Ja, genau, da achte ich jetzt mal darauf. Ja. Also bis jetzt hatte ich nur mal eine Kundin, die das Buch ihrer Wahl ausgependelt hat, weil sie sich nicht entscheiden konnte. Ja, mit einem Pendel, genau. Oh. Ja, aber.
Und was hat das Pendel dann gesagt?
Das weiß ich nicht mehr, das ist so lange her, aber es hat sich für ein Buch entschieden dann. Ich weiß nicht mehr, welches es gewesen ist.
Okay.
Das war noch in meinen Ausbildungszeiten, also es ist wirklich schon lange
her. Da hast du was gelernt, ja?
Ja, da habe ich was gelernt. Ja, da habe ich was gelernt. Sehr schön. Wunderbar. Ich würde sagen, dann kommen wir schon mal zum kleinen Haus am Sonnenhang. Ich stelle es kurz ein bisschen vor und dann würden wir in die Fragen an dich hineingehen. Wir befinden uns in Italien, genauer gesagt im Piemont, in den 1990er Jahren. Ein jüngerer Alex Capu, nicht mehr Student und noch nicht Schriftsteller, wie es im Buch heißt, kauft sich für wenig Geld ein kleines Häuschen in einem abgelegenen Seitental, wo er an seinem ersten Roman schreibt und seine Freundin für ihr Studium lernt. Nach und nach lernen wir das Häuschen, seine Eigenheiten und die BewohnerInnen des kleinen Dorfes kennen, in dessen Nähe sich der Sonnenhang befindet. Wir atmen ganz viel italienisches Flair, wir erleben einen spannenden Kriminalfall in winterlichem Ambiente und wir üben uns in Gelassenheit. In Gelassenheit auch eher unglücklichen Begebenheiten ihren Lauf zu lassen, ohne selbst darüber unglücklich zu werden. Und am Ende des Büchleins befindet man sich in ebenso sonniger Lage wie das beschriebene kleine Haus. Alex, wie hast du das kleine Haus am Sonnenhang denn überhaupt entdeckt und welche Bedeutung hat es in deinem Leben eingenommen?
Na, in der Gegend waren zu jener Zeit viele Schweizer, die sich da niedergelassen hatten und so. Wir waren da wohl mal zu Besuch. Und so entstand überhaupt die Idee. Und dieses kleine Haus war einfach das Sinnbild dafür, dass es noch einen anderen Ort gibt, als einfach den Alltag, die Normalität, die man das ganze Jahr überlebt oder so. Der Wunsch, dass es noch ein anderes Leben geben möge, so vielleicht wohl zu Beginn, auch eine Illusion ist, weil es gibt nur ein Leben. Man lebt das Leben, das man lebt. Ja. Aber es war schon eine schöne Zeit. Natürlich kann man sich Horizonte öffnen, und auch wenn es nur ein Leben gibt, aber man kann schon neue Welten entdecken.
Und man hat so beides, so vielleicht das Städtische und den Trubel und dort einfach die absolute Ruhe.
Ja, das war auch, ich war damals im Nachrichtenjournalismus, hatte ich eine Vollzeitstelle gehabt und habe da in Bern Bundespolitik, habe da Parlamentsberichterstattung gemacht, das war alles so ernsthaft und seriös und auch Fahrt, weil eine Landwirtschaftsdebatte, die über 3 Tage geht und ich muss jedes einzelne Votum registrieren.
Oh Gott,
das reicht dann auch mal. Oder ist ja schon interessant, aber man ist schon froh um die Perspektive, dass es auch noch anderes gibt auf der Welt.
Ja, das glaube ich. Und wie ist der Wunsch entstanden, deine LeserInnen so viele Jahre später noch einmal dorthin zu entführen?
Na, so direkt geht das ja gar nicht. Ich plane da nicht irgendwie was, jemanden wohin zu entführen. Ich bin mit meinem letzten Roman Susanna auf Lesereise gewesen, 2022, und habe da schon von dieser Figur, von meiner Heldin erzählt. Das ist aber eine historische Figur, die es gegeben hat.
Ja.
Und um meine Arbeitsweise zu illustrieren, zu erklären, was eine Geschichte ist und was Storytelling ist und wie man einen Schritt um den anderen voranmacht, Und diese Dinge habe ich dieses Beispiel herangezogen, was ich erlebt habe in dem kleinen Haus am Sonnenhang und wenn der Schnee lag und da die Fußstapfen im Schnee waren und ich eigentlich, um im Bild zu bleiben, diesen Fußstapfen im Schnee gefolgt bin und diese einzelnen Fußstapfen zusammengefügt habe zu einer Fährte. Genauso erzähle ich ja auch eine Geschichte. Ich suche in Archiven oder sonst irgendwo nach Fußstapfen und füge die zusammen zu einer Fährte, die dann eine Geschichte ergeben. So, und das habe ich alles berichtet 2022. Und als die Lesereise fertig war, habe ich gedacht, jetzt schreibe ich das kurz auf, was ich da den Leuten erzählt habe von dem kleinen Haus am Sonnenhang. Und dann fing ich einfach an und habe geschrieben, na, ich habe da vor 30 Jahren besaß ich dieses kleine Haus und habe das Haus geschildert und wie ich da durch den Schnee laufe und wie Dinge geschehen, wenn ich ins Städtchen gehe. Und so ist plötzlich dieses Buch entstanden. Das war eigentlich schön. Das war eigentlich nicht als große Sache geplant. Ich habe einfach so gedacht, ich schreibe mir das mal auf. Aber oft gelingt einem oder zuweilen gelingt einem, wenn man eben gerade nicht allzu ambitiös ans Werk geht, etwas dafür umso Leichteres und Eleganteres vielleicht.
So ist es, ja.
Wenn man so verbissen und verkniffen jetzt das Opus Magnum ansteuert.
So ist es, das stimmt. Ich muss da immer an Glenn Hansard denken. Das ist ein ganz bekannter Singer-Songwriter oder ganz bekannt. Ich mag ihn wahnsinnig gerne. Er hat eine unglaublich tolle Stimme. Und der hat auf der Bühne mal erzählt, wie ihm Songs einfallen oder wie das halt sein kann, dass man so diesen einen Song, dass einem so ein Song einfällt. Und der drückte das so nett aus, der sagte irgendwie, da lässt dann einer im Himmel einfach einen Tropfen runterfallen und wenn man Glück hat, fängt man diesen Tropfen auf, also auch so völlig ohne das so zu wollen, sondern das kommt einfach und das sind meistens ja die größten, die schönsten Geschichten.
Ich glaube schon, ja.
Ja, schön. Und gibt es das Häuschen noch? Fährst du da manchmal noch hin?
Ja, das gibt's schon noch, aber es gehört mir nicht mehr. Und okay. Wir haben es dann mal verkauft, weil immer mehr Kinder zur Welt kamen und wir brauchten ein kleines Haus am Sonnenhang hier in der Schweiz, wo wir gelebt haben und unser Geld verdient haben. Mhm. Und dafür haben wir das Geld gebraucht auch. Aber auch, weil so schön es ist, aber trotzdem alle Dinge ihre Zeit haben und es dann mal vorbei ist. Das ist eben auch so. Das ist auch die Wahrheit.
Ja, das stimmt.
Du nimmst uns in deiner Geschichte ja mit auf einen kleinen Nostalgietrip. Klar, es ist eine ganz andere Zeit gewesen. Wir reisen zurück ins 20. Jahrhundert. Damals gab es noch Tankstellen mit einem Tankwart. Man verschickte seine Nachrichten noch ganz traditionell per Brief, den man bei der Post abgab und kaum jemand besaß ein Handy. Du besitzt ja heute noch keins. Warum hast du dich entschieden, dir kein Handy zuzulegen? Hängst du noch so ein bisschen an den alten Zeiten oder ist deine Privatsphäre dir einfach wichtig und du greifst dann ganz normal zum Telefon, wenn du mit deinen Freunden und deiner Familie kommunizieren möchtest oder wie handhabst du das?
Also ich hänge nicht alten Zeiten nach. Ich bin kein Nostalgiker. Ich bin der Meinung, dass hier und heute, also in Westeuropa zumindest und heute, die Menschen so gut leben wie noch nie in der Menschheitsgeschichte. Die gute alte Zeit ist heute. Mhm. Auch inklusive Ukraine und Syrien und Gaza bleibt es doch so. Selbst global ist es den Menschen noch nie so gut gegangen wie heute, wenn man Ernährung, Bildung, Meinungsfreiheit, bürgerliche Freiheiten, Bewegungsfreiheit und so weiter in Rechnung stellt, dann geht's jetzt uns wirklich verdammt gut. Und wer das nicht wahrhaben will, der soll mir sagen, wann denn die gute alte Zeit gewesen sein soll. Und da würde ich jetzt mal sagen, alle Zeiten vor 1950 fallen schon mal außer Betracht, weil da gab es noch keine Antibiotika und die meisten von uns wären schon längst tot. Mhm. Und auch danach noch war es kein Spaß, zum Zahnarzt zu gehen. die Drehzahlen, die der Bohrer damals hatte, war wirklich nicht lustig. Und die Meinungsfreiheit war auch noch nicht so dolle. Und wollen wir von den 70er Jahren reden, 70er Jahre in Deutschland, mit Terror, Rote Armee, Fraktion, überall diese Fahndungsplakate. Und dann in den 80er Jahren NATO-Doppelbeschluss, Bomben, Atombomben von beiden Seiten, von West und Ost, waren auf unsere Köpfe gerichtet. Von welcher guten alten Zeit reden wir? Das stimmt gar nicht. Heute ist die gute alte Zeit. Die Frage war ja aber eigentlich, wieso ich kein Handy habe. Ich kann mir das einfach leisten. Das ist so
cool. Das möchte ich auch irgendwann sagen.
Ja, und dann, ich finde auch diese Geräte, ich finde sie nicht sehr, wie soll ich sagen, ich finde sie nicht sehr schick. Also diese kleinen Kabel und diese Bildschirmchen und das Rumwischen und oh, ich habe keinen Akku mehr und oh, ich habe kein Netz, das ist doch fad. Das tue ich mir nicht an. Diese Technik ist noch nicht auf meinem Niveau angelangt, so möchte ich
sagen. Sehr schön. Prima. Wir haben rausgefunden, dass es zu deinem Roman auch eine Playlist gibt auf Spotify.
Ja, die habe ich gemacht.
Hast du die gemacht? Echt cool.
Ich habe der Verlag hat gefragt und ich habe sie zusammengestellt.
Das ist super. Sind echt coole Sachen dabei. Celentano und also so richtig schön. Hat mir gut gefallen. Und begleitet dich die Musik beim Schreiben oder beim Lesen? Hörst du
im Hintergrund? Nein, ich will Stille.
Ja.
Überhaupt nichts. Ich will nichts hören. Ich bin einfach für mich. Manchmal kommt es vor, damit ich nichts höre sonst, was von der Straße raufkommt oder so, dass ich aber dann immer dasselbe abspiele. Und zwar etwas ganz, was mich nicht ärgert, weil es blöd ist, aber auch nicht beschäftigt, weil es mich in Anspruch nehmen würde. Zum Beispiel die Goldberg-Variationen von Johann Sebastian Bach, gespielt von Glenn Gould. Da kann ich jeden Tastenschlag weiß ich auswendig. Ich weiß alles, was kommen wird. Und ich mag dieses Bach, ich sehe da das ewige Ballett der Gestirne, die Planeten, die da um sich und um die Sonne drehen und die Monde. Und ich höre Glenn Gould zu. Und dann bin ich, was die Akustik betrifft, bin ich versorgt und abgeschirmt. Und dann kann ich mir überlegen, was ich schreiben will. So geht das. Aber eigentlich noch lieber habe ich Stille.
Sehr schön. Ich habe gelesen, dass du gerne im Obergeschoss deiner Bar Galicia schreibst oder aber auch in einer selbstgezimmerten Gartenlaube. Ist das richtig?
Ja. Ja, aber es ist mir eigentlich nicht so wichtig, wo. Ich muss einfach meine Ruhe haben. Sonst. Aber ich habe diese Gartenlaube gebaut, die ist da unten bei mir zu Hause im Garten, aber jetzt bin ich nicht mehr so oft da, ich weiß gar nicht wieso. Ah, vielleicht weil die Kinder auch groß geworden sind und tagsüber aus dem Haus sind, dann muss ich nicht mehr aus dem Haus. Tagsüber ist es still im Haus, dann kann ich hier schreiben.
Du hältst deine Gedanken, aber wenn ich richtig informiert bin, immer erst mit einem Füller in einem Heft fest und überträgst es dann auf den Laptop. Ist das richtig?
Ja. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass ich viel freier bin, wenn ich eben noch nicht an einem Bildschirm sitze, sondern irgendeine Kladde, irgendein Heft habe und mit meinem Füller. Der Füller ist schon ein schönes Instrument. Es hat einfach Klasse und Stil und die Feder läuft so übers Papier. Das ist einfach was Schönes. Aber wenn ich mit der Hand schreibe, dann ist das so intim und nah bei mir. Und ich weiß, dass niemand das jemals lesen wird. Auch der amerikanische Geheimdienst kann das nicht mitlesen, was ich da mache. Und wenn ich es wegschmeiße, wird es einfach weg sein. Und deswegen bin ich da viel freier, als wenn ich schon am Bildschirm sitze und kann wirklich auch einfach freien Lauf lassen für den Shitty First Draft, wie die Amerikaner sagen. Der Shitty First Draft, das gefällt mir gut, denn den braucht es einfach, den Shitty First Draft. Niemand schreibt gleich aus dem Stand, Druck fertig ein Meisterwerk. Man ist, oder dann ist es zu gehemmt, dann ist die Handbremse angezogen. Auch frei ist man mit einem Heft und mit einem Stift, finde ich schon. Danach dann übertrage ich es aufs Laptop.
Und hast du feste Schreibzeiten oder ist das je nachdem, wie eine Idee oder ein Gedanke dir zufliegt, oder setzt du dich wirklich so jeden Tag oder zu festen Tagen hin und zu festen Uhrzeiten und sagst, jetzt bin ich 3 Stunden mit Schreiben beschäftigt?
Ja, ich kann mir das schon vornehmen, aber es ist dann so oder es ist nicht so. Aber wenn ich am Schreiben eines Buches bin, ist es mir schon am liebsten, wenn ich früh aufstehen kann, also ich gewöhnlich irgendwann zwischen sechs und sieben, und dann trinke ich Kaffee und dann schreibe ich was, und im besten Fall, und das dauert dann vielleicht 3 Stunden oder 4, und dann werde ich allmählich müde und fällt mir nichts mehr ein, und dann mache ich Mittagspause, oder wenn jemand nach Hause kommt, essen wir zusammen. Und dann mache ich meine Siesta, und nachmittags mache ich dann vielleicht eine kleine Recherche oder sowas oder ein bisschen Administration oder was immer. Wichtig ist einfach, habe ich die Erfahrung gemacht, dass ich mir immer noch etwas aufbewahre, von dem ich weiß, wie es weitergeht am nächsten Tag. Zum Beispiel, wenn mir abends noch was einfällt, sage ich, das will ich machen. Das ist einfach gut, weil dann nehme ich das mit in den Halbschlaf und in den Schlaf, und irgendwie in dieser unbewussten Ursuppe brodelt das weiter, und am nächsten Morgen wache ich auf und weiß, da ist was, wenn ich aufwache. Und dann wächst sich das nochmal weiter aus, und wenn ich am Laptop sitze, dann weiß ich schon mal eine ganze Menge, wie ich weitermachen will. Und ich sitze nicht einfach vor dem leeren weißen Blatt sozusagen und muss erst diese Hindernisse überwinden.
Das ist ja praktisch. Ich kenne das.
Ja, ich empfehle das als Trick. Sich nie leer schreiben, immer noch was in Reserve behalten.
Aber dass das dann auch in deinem Kopf bleibt, weil ich kenne das auch so abends oder gerade nachts, wenn man mal aufwacht und denke ich, ach, das ist eine tolle Idee, das muss ich irgendwie festhalten, das merke ich mir, und dann ist es am nächsten Tag aber weg. Also, und dann fällt es mir beim besten Willen nicht mehr ein, das finde ich.
Ja, aber die Gefahr ist groß, glaube ich, wenn du es niedergeschrieben hättest, würdest du am nächsten Morgen denken, oh Gott, was für eine Kopfidee. Wahrscheinlich, deswegen schreibe ich gar nichts mehr auf, es ist immer Mist. Was ich vergesse, ist es nicht wert gewesen, dass ich es in Erinnerung behalte. Deswegen habe ich es ja vergessen.
Wahrscheinlich, das stimmt. In deinem neuen Roman berichtest du ja vom Dorfleben und vom Alltag, aber eben auch vom Schreiben und der Entstehung von Geschichten. Welche Werke, welche Bücher haben dich denn geprägt, beziehungsweise den Wunsch in dir geweckt, selbst dann mal zu schreiben?
Na, den Wunsch geweckt, weiß ich nicht. Ich bin als kleiner Junge mit 5 Jahren aus Frankreich in die Schweiz gekommen mit meinem kleinen Bruder und meiner Mama. Mhm. Und ich konnte nur Französisch, als wir hier in dem Städtchen ankamen. Und ich erinnere mich nicht, aber zweifellos musste ich mich da erst zurechtfinden eine Weile. Mhm. Ja, so, es geht ja allen Immigranten so. Und vielleicht deswegen, weil ich mich so zurechtfinden musste, verorten in der Welt, habe ich auch angefangen zu lesen. Das ist ja auch eine Art, sich zu verorten in der Welt. Und ich weiß, dass ich in der ersten Klasse, kaum dass wir das Alphabet gelernt hatten, habe ich angefangen zu lesen. Die Schulbibliothek, die Bibliothek meiner Mama, die Grundschullehrerin waren. Und da stand Tolstoi und Dostojewski und Lermontov und Gontscharow und Tschechow und die Franzosen Flaubert und Zola, also in deutscher Übersetzung natürlich. Und dann auch die Amerikaner, Hemingway und so. Und ich habe das alles als kleiner Junge gelesen. Ja. Gotthelf, der Schweizer, und Keller und so. Und ich habe zweifellos nicht alles verstanden, aber das hat mich einfach... Ich habe mir selber einen Kosmos erschaffen. So. Und das habe ich alles aufgesogen, und damit lebe ich. Und das sind diese Bücher meiner Freundin, diese Erzähler, die meisten des 19. Jahrhunderts auch, die haben mich geprägt. Ich meine, im 19. Jahrhundert haben die Russen und dann die Franzosen den modernen Roman ganz wesentlich erfunden und die moderne Kurzgeschichte. Die Bronte-Schwestern habe ich auch gelesen, so, und Jane Austen und so. All diese Dinge, das hat mich geprägt und deswegen bin ich wohl auch ein ausgesprochener Erzähler. Ich mache jetzt nicht Sprachexperimente nur um des Sprachexperiments willen oder so. Für mich steht die Sprache immer im Dienst der Erzählung.
Das merkt man ja. Schön.
Ich habe in deinem Roman eine Textstelle mir markiert, die ich sehr spannend fand. Und zwar war das auf Seite 43. Wenn einer eine Geschichte erzählt, ist Plausibilität das Wichtigste. In der Realität mögen die abstrusesten Dinge geschehen. In der Fiktion hat das Unglaubwürdige aber keinen Platz. Das Reich der Literatur zieht seine Grenzen viel enger als das richtige Leben. So, und dann habe ich mich natürlich gefragt, warum ist Plausibilität denn das Wichtigste beim Geschichtenschreiben?
Ich meine, wenn man eine Geschichte erzählt, will man ja eine Empfindung auslösen bei seinem Gegenüber. Man will, dass der einen hört und versteht. Sonst kann man es ja bleiben lassen, oder? Das ist das Ziel einer Erzählung. Und wenn einer dieses Ziel nicht hat, dann ist er kein guter Erzähler. Man will sich unbedingt dem anderen mitteilen, so dass die Botschaft ankommt. Und wenn die Botschaft so jenseitig ist, dass sie in der Welt des Gegenübers keinen Platz hat, dann wird sie nicht ankommen. Deswegen ist es so wichtig. Einerseits muss, was man erzählen will, den Lesenden neue Welten erschließen, das schon, sonst ist es langweilig. Wenn es noch mehr von dem ist, was man eh schon weiß, abgedroschenes Zeug, dann will man es nicht lesen. Es muss neu sein, aber trotzdem bekannt.
Das heißt, Fantasy wäre nicht dein Genre.
Das ist ja das Letzte. Ich verstehe gar nicht, wieso ich verstehe auch nicht. Ich meine, Harry Potter, wieso soll man das lesen? Der hat ja einen Zauberstab. Wenn ein Problem auftaucht, Zauberstab, zack, weg, Problem. Ich verstehe das nicht. Und Fantasy, nein. Ich meine, wieso soll ich das lesen? Deklariertermaßen gibt's das nicht, hat nichts mit meiner Welt zu tun. Wieso bitte soll mich das interessieren? Ich weiß schon, viele Leute mögen das. Mir ist das ein Rätsel.
Ich musste auf jeden Fall sehr lachen, als ich in deinem Roman eine ganze Reihe an abstrusen Sachen gelesen habe, wo ich auch nicht anfangs so recht glauben konnte, dass die tatsächlich so gestehen.
Was denn zum Beispiel?
Ja, dass hier so ein Opferstock in der Kirche aufgebrochen wird. Ich meine, es ist ein Siebenschläfer unter dem Dach des Hauses eingezogen und der hat dann natürlich alle möglichen Tanzrichtungen da oben einstudiert. Was ich allerdings ziemlich abstrus fand, war tatsächlich, dass dir dein teurer, neu gekaufter Kamin, den du dir in dem Haus eingebaut hast, irgendwann eines Tages geklaut wurde. Und zwar nicht nur einfach so, sondern er wurde so geklaut, dass er quasi keine Sauerei im Haus verursacht. Das fand ich ja schon sehr abstrus, muss ich sagen.
Das ist sehr, sehr traurig.
Ja, das auch.
Erstens ist es tatsächlich so geschehen. Und das Traurige daran ist, dass diese Rücksichtnahme der Diebe ein sehr starkes Indiz dafür ist, dass es meine Freunde waren.
Ja.
Dass die an meinem Tisch als Gäste gesessen haben und sich deswegen so ausgekannt haben. Und deswegen, als ich gerade nicht da war, kommen sie halt rein und sagen, wir wollen ihm ja nichts Böses. Ist ein feiner Typ. Aber den Ofen, den nehmen wir schon mit. Wir machen ihm keine Sauerei, das nicht. Mach mal den Aschekasten da leer, aber nicht da gleich am Boden, aus dem Fenster. Und so machen sie das ganz nett und lieb. Aber traurig ist es doch. Es ist ein Verrat, begangen von Freunden. solche Sachen passieren.
Ich glaube auch, das Leben ist aber manchmal auch wirklich abstrus. Es passieren abstruse Dinge, die manche nicht glauben können vielleicht, aber dennoch passieren sie. Also sehr schön. Der rumba-tanzende Siebenschläfer, der hat mir auch gefallen, ja.
Wenn ich das noch einfügen soll, eben da ist ein über dem Schlafzimmer, unter dem Dachboden, auf dem Dachboden ist ein Siebenschläfer und der trappelt da rum die ganze Nacht. Ich habe den tanzenden Siebenschläfer eigentlich als akustische Entsprechung der Fußstapfen im Schnee gemeint, oder? Wenn so ein Getrappel ist oben, kann man sich aus den einzelnen Schlägen, Taktschlägen sozusagen der Schritte, kann man sich ja zusammenreimen, was man will an Musik, an Rumba, Cha-Cha-Cha oder was auch immer. Man lässt einfach die anderen Taktschläge, die nicht dazu passen, lässt man weg. Und dann hat man jeden nur erdenklichen Rhythmus zur Verfügung.
Sehr schön. Ob er auch die Goldberg-Variationen hinbekommen würde?
Nein, dafür ist er zu nervös. Der müsste Ritalin nehmen zuvor.
Sehr schön. Weniger abstrus ist ja die Geschichte von Leon und Louise, das 2011 auch für den Deutschen Buchpreis nominiert war. Darin erzählst du die Geschichte deines Großvaters Leon Capu, beziehungsweise ist sie angelehnt an die Lebensgeschichte deines Großvaters, der eine lebenslange Liebe für eine Frau aus Paris empfand, die nicht deine Großmutter gewesen ist. Und du sagst, als dein Großvater noch lebte, konntest du diese Geschichte nicht erzählen. Du fühltest dich erst halbwegs frei, diese zu erzählen, als er nicht mehr lebte. Warum war das so? Warum hast du dich da
geändert? Naja, ich meine, es steht ja Roman vorne drauf bei dem Buch und dann ist auch Roman drin. Mhm. Erstens, oder? Ich habe mir da, weil ich so vieles nicht wissen kann, habe ich mir einfach auch vieles vorgestellt und ausgemalt. Mhm. Und selbst wenn das nicht der Fall wäre, ist es einfach so, dass von allem, was geschieht, es dann so viele verschiedene Erzählungen gibt, wie es Menschen gibt, die die Geschichte erzählen wollen. Jeder hat seine eigene Version der Ereignisse. Das kann nicht ausbleiben, das ist ja klar. Und ich muss schon, also meine älteren Verwandten, die Tanten und Onkel, die dann noch gelebt haben, als das Buch erschienen ist, die haben alle, meine Tante Louise hat gesagt, Louisette, hat gesagt, mais non, c'est pas ça l'histoire. Ich habe gesagt, nein, das ist doch nicht die Geschichte. Mhm. Sie hat eine andere Geschichte. Das ist ja klar, dass sie eine, und zweifellos hat sie, weil sie über viele Jahrzehnte mehr dabei gewesen ist als ich, auch mehr Informationen und dann die auch anders interpretiert. Aber dieser Roman ist das Lied, das ich singe und sie hätte ein anderes Lied gesungen. Das ist halt so. Und deswegen ist es gut, wenn man tatsächlich gelebt habende Figuren sich vornimmt, zuerst sicherstellt, dass die wirklich tot sind und sich nicht mehr rühren, dann ist man frei zu erzählen, was man will.
Okay. Auf jeden Fall ein sehr, sehr schöner Roman.
Der gefällt mir auch, der hat meine Rente sichergestellt.
Super. Du erzählst in deinem Buch auch, dass die Menschen, deren Wesenszüge und Marotten sich immer wieder in deine Werke einfließen haben lassen, sich selten aber oder nie sogar in den Figuren erkannt haben. Andere wiederum sich in Figuren wiedererkennen, an die du beim Schreiben mit keinem Gedanken gedacht hast. Wie kommt das? Gibt es Menschen, die sich bewusst in deinen Romanen wiederfinden wollen?
Ja, ich muss ja schon den Namen hinschreiben oder so, dann schon. Aber erstens verfremde ich sie natürlich. Ich verwende nicht die Klarnamen, das ist ja klar, gibt auch keine Notwendigkeit. Und dann ändere ich sie ein bisschen ab, aus diplomatischen Gründen. Das ist ein Grund. Und ein anderer ist, dass jeder Mensch eine Vision seiner selbst hat, eine Selbstwahrnehmung, die nicht unbedingt der Wahrnehmung seiner Umwelt entspricht. Jeder sieht sich halt so, wie er sich auch gern sehen möchte oder verfasst sozusagen eine Erzählung über sich selbst und alle anderen verfassen eine ganz andere Erzählung über diese Person. Und ich glaube, jeder Mensch hat Schwierigkeiten damit, seine eigene Erzählung über sich selbst zu relativieren und zuzulassen, dass es auch alternative Erzählungen geben könnte. Ja, deswegen ist das so, dass die Menschen sich selten wiedererkennen in einer literarischen Figur.
Hast du denn Feedback bekommen von deinen alten Freunden, von den Bewohnern des Dorfes, als jetzt dein kleines Haus am Sonnenhang rausgekommen ist?
Ja, das ist auf Deutsch erschienen, die können doch kein Deutsch.
Ach ja,
gut. Ich fürchte mich ein bisschen vor dem Tag, an dem es auf Italienisch erscheint. Vielleicht müssen wir da, muss ich mit dem Übersetzer noch ein Wörtchen reden, dass wir das abwenden oder so. Ein bisschen verfremden.
Ich dass die Gartenlaube auf einmal nicht mehr im Garten steht eines Tages.
Ja, ja, genau. Wobei ich eigentlich meine Figuren mit Respekt und Anstand behandle, glaube ich. Ich
ja.
bringe den Respekt entgegen, den fast jedes Menschenwesen verdient.
Ja, ich auch. In einem Interview mit Deutschlandfunk Kultur hast du mal verraten, dass dir die Figuren deiner Romane auch zulaufen. Sind dir denn bereits neue Helden und Heldinnen auf der Spur? Dürfen wir uns auf was Neues freuen?
Ja, ich habe sowas, was mich ein bisschen umtreibt, aber ich möchte eigentlich noch nicht. Es geht mir immer so, wenn ich mit einem Buch fertig bin, dann erscheint das, dann kommt es in die Buchhandlung, dann gehe ich auf Lesereise, dann bin ich immer noch mit dem Buch beschäftigt, das ich im Jahr zuvor ja schon fertiggestellt habe. Mhm. Und wenn die Lesereise dann vorbei ist, oder meist noch während der Lesereise, läuft mir was über den Weg und ich schaue so, denke, oh, zwischen den Fingern durch, schaue ich es mir an, denke, oh nein. Und weil ich weiß eigentlich schon, das ist es wieder, aber ich möchte noch nicht, weil und jetzt wieder 2 Jahre lang und so, nein und so. Aber irgendwann kommt der Augenblick, wo ich dann mich doch wieder dran setze und wieder was mache. Wird wohl nächstens dann wieder mal passieren.
Sehr schön. Also wir freuen uns da drauf. Wir
wollen das Beste hoffen, ja.
Ja. Wie schön.
Ich habe eigentlich jedes Mal, wenn ich anfange, denke ich mir, ja, das wird aber kurz. Und das Ziel ist immer, weil die Verlagsleute sagen, so 150 Seiten sollten es schon sein, sonst steht das Buch nicht für sich alleine, wenn man es an der Bücherwand stehen hat. Das soll das Ziel sein. So, und dann denke ich mir, oh, 100 kriege ich vielleicht hin, aber 150, ich weiß nicht. Und dann werden es doch immer 3. Das war jetzt war wirklich ein kleines Buch. Aber eigentlich wollte ich da auch nur eine Kurzgeschichte schreiben.
Und das sonst sind aber dann, glaube ich, sogar gerade so, ne?
190. Es sind, glaube ich, 160 Seiten oder ja. so, ja. Aber es steht, man kann es aufstellen, es steht.
Das stimmt.
Ach, spannend. Sehr spannend.
Ja, ich habe schon nach meinem ersten Buch gedacht, so, das war's jetzt. Jetzt wird dir nie wieder was einfallen.
Nein, wirklich?
Doch, und ich glaube, das geht vielen Autoren so, weil man geht ja nicht haushälterisch um, wenn man ein Buch schreibt, man gibt alles. Und wenn man fertig ist, ist man fertig und man hat nichts mehr zu sagen. Und dann braucht es eine Weile, bis sich das Reservoir wieder füllt halt. Und dann geht's wieder. Und das war aber noch jedes Mal so. Und jetzt habe ich doch schon 25 oder was Bücher geschrieben.
Ja, ich würde sagen, du hattest einen ganz guten Lauf.
Ja, nicht schlecht, oder?
Ja. Ja. Sehr schön.
Ich glaube, wir könnten tatsächlich noch jede Menge Fragen dir stellen, wollen aber natürlich nicht den Rahmen des Podcastes sprengen. Wir danken dir auf jeden Fall dass du dich den ganzen Fragen angenommen hast. Pamela hat immer zum Schluss ein paar Bücher, die sich wunderbar eignen, wenn man sich dem thematischen Treibsand hingeben möchte. Also wenn man jetzt im kleinen Haus am Sonnenhang irgendwie so ein bisschen Blut geleckt hat und irgendwie Lust hat auf die, wie hat es der Verlag so schön genannt, kleine Philosophie der Gelassenheit und des stillen Glücks. Dann hat die Pam sicherlich ein paar Bücher zur Hand, die sie empfehlen kann, wenn man sich diesem Thema weiterhin annehmen möchte.
Das hast du sehr schön formuliert, liebe Steffi. Genau solche Bücher habe ich rausgesucht. Genau. Das eine, was ich habe, was ich auch sehr, sehr liebe, weil es einfach sehr schön geschrieben ist, ist von Jacqueline Kornmüller, Das Haus verlassen, auch ein Haus. Und zwar ist es illustriert von Kat Menschik und im Galliani Verlag erschienen. Und da geht es darum, dass Jacqueline Kornmüller ein, ich glaube, 150 Jahre altes Feldsteinhaus aufkauft und dieses liebevoll und mit allen Mühen renoviert. Nach 10 Jahren aber merkt, irgendwie, es wird doch Zeit für mich weiterzuziehen. Und sie möchte dieses Haus verkaufen. Das Haus ist damit aber überhaupt nicht einverstanden. Und die zwei treten so ein bisschen miteinander in den Dialog. Da passieren auch sehr witzige Dinge mit den Besuchenden, die sich das Haus anschauen. Die werden ganz toll beschrieben auch. Also ist es auch so ein schönes Büchlein, in dem viel so philosophische Gedanken drinstecken und dass man aber auch einfach sehr amüsiert und leicht lesen kann. Das hat mir sehr gut gefallen. Das zweite ist jetzt erst kürzlich erschienen, ist noch gar nicht so lange her, von Martina Bogdan, Der Mühlensommer, bei Kiepenheuer und Witsch erschienen. Das ist eine traumschöne Geschichte von einer Frau, die zurück auf den Hof der Eltern fährt, weil der Vater einen Unfall hatte. Es ist ein Bauernhof und sie findet da ihre Großmutter vor, die da schon seit Stunden Äpfel schält und sie erstmal mit Herbert anspricht. Das ist ihr Bruder. Also man merkt schon, sie ist dement. Und als sie dort ist und sich um alles kümmert, also um den Schweinestall, um die Tiere dort, um das Brot, kommt sie so, erinnert sie sich, wie es damals war, dort aufzuwachsen. Und das ist auch eine sehr, sehr schöne Geschichte. Und der letzte Satz, und das ist auch so der Slogan dieses Buches: Man weiß nie, wo es hingeht im Leben, aber man weiß immer, wo man herkommt. Also auch ganz toll zu lesen. Und das dritte, das ist mein absolutes Lieblingsbuch des letzten Jahres, weil es einfach auch irgendwie viel hat, um sich mal zu entspannen, zurückzulehnen, einzutauchen. Und es ist auch irre lustig und zum Schmunzeln. Das ist von Johanna Seebauer, Der Ninkschhof. Und Der Ninkschhof, das ist ein kleiner Ort an der Grenze Österreich-Ungarn. Und der war vor dem Ersten Weltkrieg im Schilf versteckt. Also der war auf keiner Landkarte zu finden. Da war alles wunderbar, das Matriarchat herrschte, jeder hat sich verstanden. Und dann wurde das Wasser abgelassen und dieses Ninkschhof taucht auf der Landkarte auf. Jetzt sind wir in der Neuzeit und drei sehr skurrile Gestalten in diesem Dorf, die sich die Oblivisten nennen, wollen, dass Ninkschhof eben wieder dem Vergessen anheimfällt. Und gemeinsam mit der 80-jährigen Erna Rotliebel, die unglaublich gerne Pusterfeigenschnaps trinkt und nachts bei den Nachbarn in den Pool steigt, überlegen sie sich was, um die Leute abzuhalten, da in dieses Dorf zu kommen. Die haben aber nicht damit gerechnet, dass eine Wiener Filmemacherin zuzieht mit ihrem Mann, der eine Irrziegenzucht eröffnet, um dort Wanderungen anzubieten. Und so nimmt die Geschichte dort ihren Lauf und zwischendrin schwingt so dieses so ein bisschen Feminismus, ein Freiheitsgefühl. Also eine wunderbare Geschichte, finde ich, in die man sich richtig zurücklehnen kann. Genau, das waren meine drei Buchtipps. Und damit sind wir am Ende unserer heutigen Welle angekommen. Besucht mich gerne in der Glockenbach-Buchhandlung, spitzt in unser Schaufenster und schmökert durch unsere Regalreihen, besucht Literaturradio Hörbahn, Herrn Capus, also Alex Bar, Galicia in Olten, wenn ihr dort seid. Ich glaube, montags bist du immer dort, gell?
Meistens montags, ja.
Meistens montags, genau. Steffis Blog, Nur Lesen ist Schöner, und unsere Social Media Accounts auf Facebook und Instagram. Hier werdet ihr dann auch wieder Impressionen zu unserer heutigen Aufnahme finden. Bleibt Wellenreiter, bleibt Wellenreiterinnen und vor allem gespannt, was noch so alles auf euch zuschwappt. Das war die 23. Ausgabe der Glockenbachwelle.
Hat dir die Sendung gefallen? Literatur pur, ja, das sind wir. Natürlich auch als Podcast. Hier kannst du unsere Podcasts hören. Anchor, Spotify, Apple Podcast, iTunes, Google Podcasts, Radio.de und viele andere mehr.